Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Brexit-Streit hat sich der Konflikt zwischen dem Parlament in London und Premier Johnson verschärft. Das Unterhaus durchkreuzte gestern die Strategie des konservativen Regierungschefs. Die Abgeordneten lehnten vorgezogene Neuwahlen ab und beschlossen einen Gesetzentwurf, der einen ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens verhindern soll. Über den Entwurf muss nun noch das britische Oberhaus abschließend entscheiden. Johnson hat sich auch mit Teilen seiner eigenen Fraktion überworfen.
Selbst der eigene Bruder distanziert sich heute von Boris Johnson. Joe Johnson, ein eher liberaler Tory. Am Nachmittag tritt er von seinem Ministeramt zurück. Es war mir eine Ehre, in dieser Regierung mitzuarbeiten. Die Loyalität zu seinem Bruder sei in Konflikt mit den nationalen Interessen geraten, schreibt er auf Twitter. Und so wird es einsamer um Boris Johnson. Gestern Abend verweigerte ihm die Labour-Partei seinen Antrag auf Neuwahlen. Eine schmerzhafte Niederlage. Der Grund? Labour will zuvor das gestern angenommene Gesetz gegen einen ungeregelten Brexit durchgebracht sehen. Bis dahin will man Johnson zappeln lassen. Niemand kann diesem Mann noch vertrauen. Wir blockieren deshalb zuerst seinen No-Deal-Brexit, schützen unsere Wirtschaft und dann sprechen wir über Neuwahlen. Das Gesetz gegen den No-Deal wird derzeit im Oberhaus beraten und dürfte am Montag verabschiedet werden. Ob Johnson dann in einem zweiten Anlauf seine Neuwahl bekommt, ist allerdings unklar. In West Yorkshire heute war er dennoch bereits im Wahlkampfmodus. Ich hasse es, immer wieder über den Brexit zu sprechen. Und ich will auch eigentlich überhaupt keine Wahlen. Aber ich sehe keinen anderen Weg, dieses Ding voranzubringen. Besonders überzeugend klang das nicht.
Boris Johnson scheint sich in eine Sackgasse manövriert zu haben. Denn spätestens nächsten Donnerstag beginnt die von ihm selbst verordnete Zwangspause für das Parlament. Sollte er seine Neuwahlen bis dahin nicht durchbekommen haben, könnten die erst wieder frühestens im November angesetzt werden. Womit Johnson ohne Mehrheit im Parlament den von ihm immer wieder versprochenen Austrittstermin am 31. Oktober nicht halten könnte.
In Italien hat die neue Regierung die Arbeit aufgenommen. Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die sozialdemokratische PD und die Fünf-Sterne-Bewegung auf eine Koalition unter dem bisherigen Ministerpräsidenten Conte geeinigt. Anfang August war die Regierung aus rechter Lega und Fünf-Sterne geplatzt. Heute nahm Präsident Mattarella den insgesamt 20 Ministern der neuen Regierung den Amtseid ab.
Traditionsgemäß wird im italienischen Parlament die Arbeit einer neuen Regierung eingeläutet. Heute erklang die Glocke zum 66. Mal seit Kriegsende. Zuvor war das Kabinett der Koalitionsregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und PD von Präsident Mattarella vereidigt worden. Neuer Superminister für Wirtschaft und Finanzen des hochverschuldeten Landes wird der erfahrene Europapolitiker Roberto Gualtieri. Politische Beobachter gehen davon aus, dass dessen Haushaltspolitik weitgehend im Einklang mit den Schuldenregeln der EU stehen wird. Die Nachfolge des fremdenfeindlichen Lega-Chefs Matteo Salvini als Innenminister tritt die parteilose Luciana Lambrogese an. Von ihr wird allgemein ein etwas moderaterer Umgang mit Migranten erwartet. Im Sinne aller Bürger Italiens wollen wir das Land nach vorne bringen. Mit aller Kraft, all unserem Können, unserer ganzen Leidenschaft und einem starken, zukunftsorientierten Programm. Bereits am Dienstag hatte die neue Regierungskoalition eine letzte Hürde genommen. Bei einer Online-Befragung der Basis der Fünf Sterne hatten 4 von 5 Mitgliedern für die neue Regierungsallianz gestimmt. Diese erfreut seit Tagen die italienischen Börsen. Die Zinsen für Staatsanleihen des Landes mit bestehender Rekordverschuldung sinken immer weiter. Die italienische Verfassung sieht vor, dass die neue Regierung nächste Woche in beiden Parlamentskammern bestätigt werden muss. Sterne und PD können dort auf Mehrheiten zählen. Die frisch gebackene neue Regierung, sie wird es nicht leicht haben. Da müssen 2 Koalitionspartner zusammenarbeiten, die über lange Zeit hinweg politische Gegner waren. Man muss mit leeren Kassen regieren und sieht sich einem Oppositionsführer Matteo Salvini gegenüber, der vor Kraft strotzt.
Im Atomkonflikt mit dem Iran droht eine neue Eskalation. Der iranische Präsident Rouhani sagte, sein Land werde sich künftig nicht mehr an die Beschränkungen für Nuklearforschung und Entwicklung halten. Neue Verhandlungen machte er von europäischen Finanzhilfen abhängig. Die EU kritisierte die Ankündigungen. Die iranische Regierung will eine Rückkehr zu dem Atomabkommen erreichen, das die USA einseitig aufgekündigt haben.
Es war ein Auftritt, bei dem Irans Staatspräsident Hassan Rouhani direkt zur Sache kam. Per Fernsehansprache verkündete er, der Iran werde einen weiteren Schritt weg vom internationalen Atomabkommen machen. Unsere Atomenergiebehörde wird nun umgehend mit neuen Forschungsarbeiten beginnen und sich nicht mehr an alle Verpflichtungen des Atomabkommens halten. Details würden in den kommenden Tagen folgen. 2015 hatte sich der Iran zur Kontrolle seines Nuklearprogramms durch die Internationale Atomenergiebehörde verpflichtet. Die hatte fortan keinen Verstoß feststellen können. Dennoch kündigten die USA das Abkommen 2018 einseitig auf und belegten den Iran mit Sanktionen. Die EU will weiter am Abkommen festhalten. Heute kam jedoch Kritik aus Brüssel. Teheran solle dringend von den geplanten Maßnahmen absehen. Viele Iraner haben den Glauben an das Atomabkommen bereits verloren. Die US-Sanktionen haben die Wirtschaft komplett lahmgelegt. Die von der EU versprochene Handelsalternative, um das Land im Abkommen zu halten, funktioniert bis heute nicht. Ich finde die jetzige Reaktion unserer Regierung logisch. Wir sind ja Schritt für Schritt vorgegangen. Es war schließlich der Westen, der seine Verpflichtungen uns gegenüber verletzt hat. Für die iranische Regierung scheint der Atomdeal noch nicht vom Tisch. Sollte Europa in den kommenden 60 Tagen eine Lösung für die Handelsblockade präsentieren, wolle der Iran zu seinen Verpflichtungen zurückkehren.
Die radikal-islamischen Taliban setzen in Afghanistan ihre Angriffe trotz der Friedensverhandlungen mit den USA fort. Bei 2 Autobombenanschlägen starben nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen. In Kabul explodierte ein mit Sprengstoff beladener Minibus an einem Kontrollposten von Polizei und Armee. Dabei starben mindestens 10 Zivilisten und 2 NATO-Soldaten. Die NATO-Mission Resolute Support teilte mit, es handle sich um Soldaten aus Rumänien und den USA.
Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Mosambik das kürzlich geschlossene historische Friedensabkommen zwischen der Regierung und der Opposition gewürdigt. Versöhnung sei der beste Weg, um den Schwierigkeiten und Herausforderungen zu begegnen, denen sie als Nation gegenüberstehen, betonte Franziskus. In dem 15 Jahre dauernden Bürgerkrieg wurden nach Schätzungen etwa 1 Million Menschen getötet. Mosambik ist eines der ärmsten Länder der Welt.
Politiker, Branchenvertreter und Umweltverbände haben heute über den stockenden Ausbau von Windkraft an Land beraten. Eingeladen hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Die Gespräche werden fortgesetzt. Durch die Flaute sind bereits tausende Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Bundesregierung sieht zudem ihre Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien in Gefahr. Gründe für den Rückgang sind fehlende Flächen und Klagen von Anwohnern und Tierschützern.
Windräder an Land liefern schon heute den meisten grünen Strom. Und Experten sagen, will Deutschland seinen Ökostromanteil wie geplant erhöhen, dann geht das nur mit noch mehr Windrädern. Das Problem, es werden immer weniger gebaut. 2017 gab es noch 1792 neue Anlagen, 2018 immerhin noch 743. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es nur noch 86. Einige Gründe. Windkraftgegner klagen häufiger gegen neue Anlagen und es fehlen freie Flächen. Außerdem sagen Energieminister von Bund und Ländern, Genehmigungen neuer Windräder dauern zu lange.
Deshalb sind wir uns einig, dass wir jetzt gemeinsam Bund, Länder, Kommunen evaluieren wollen, woran das im Einzelfall liegt. Das ist nicht nur ein Grund, das sind mehrere Gründe.
Die Minister werben um Akzeptanz für die Windkraft, auch bei Tierschützern, die auf die Gefahr für Vögel hinweisen.
Artenschutz ist wichtig, das steht außer Frage und über allem liegt die europäische Richtlinie. Aber Klimaschutz ist auch Artenschutz. Wenn wir die Klimaschutzziele nicht erreichen, dann passiert das mit den Wäldern, was gerade passiert. Die sterben nämlich in großen Teilen ab.
Konkrete Beschlüsse gab es heute nicht. Die Windenergiebranche macht deshalb Druck. Neue Windparks müssten dringend schneller genehmigt werden.
Wir brauchen diese Beschleunigung und ich erwarte vom Minister in 3 Wochen einen klaren Arbeitsplan.
Insgesamt wird die Windenergie für den Minister zur Daueraufgabe. Peter Altmaier strebt einen gesellschaftlichen Konsens an und nennt als Vorbilder Atomausstieg und Kohleausstieg.
Die Polizei hat im ersten Halbjahr dieses Jahres bundesweit mehr als 600 Straftaten registriert, die gegen Flüchtlinge oder Asylbewerber gerichtet waren. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervor, über die zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet hatte. Die meisten Taten seien rechtsextrem motiviert gewesen. Dazu zählten gewalttätige Angriffe und Körperverletzungen sowie Volksverhetzung, wozu etwa umstrittene rechtsextreme Wahlplakate gehören.
Nach der Landtagswahl in Brandenburg haben in Potsdam Sondierungsgespräche begonnen. Die Spitzen der SPD trafen sich zunächst mit Vertretern der CDU. Beide Seiten streben einen neuen Politikstil an. Danach stand ein Treffen mit der Linkspartei, dem bisherigen Koalitionspartner, auf dem Programm. Die SPD war bei der Landtagswahl trotz Einbußen stärkste Kraft vor der AfD geworden, gefolgt von CDU, Grünen und Linken.
Der Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp muss nach 31 Jahren den Börsenindex DAX verlassen. Das hat die Deutsche Börse mitgeteilt. Neu in den Index aufgenommen wird der Münchner Triebwerkhersteller MTU. Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex und misst die Entwicklung der 30 wertvollsten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. ThyssenKrupp kämpft derzeit mit hohen Verlusten und steigenden Schulden. Der Aktienkurs war binnen eines Jahres stark eingebrochen. Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte hat das Landgericht Detmold das Urteil verkündet. Die beiden geständigen Angeklagten müssen demnach für 13 bzw. 12 Jahre in Haft. Das Gericht ordnete außerdem eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Zu groß sei das Risiko, dass sie sich wieder an Kindern vergehen würden, so die vorsitzende Richterin.
Schuldig wegen sexuellen Missbrauchs in über 430 Fällen. 12 Jahre Haft für Mario S., 13 Jahre für Andreas V., so lautet das Urteil des Landgerichts Detmold. Wegen ihrer pädophilen Neigungen und erheblicher Rückfallgefahr ordnete das Gericht die anschließende Sicherungsverwahrung an.
Strafschärfend hat sich ausgewirkt die große Opferzahl. Der lange Tatzeitraum, wir sprechen ja beim Andreas V. über einen Tatzeitraum von fast 20 Jahren.
Die Täter haben 32 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren missbraucht, meist auf diesem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte. Sie lockten die Kinder mit Süßigkeiten und Spielzeug. Das Gericht sieht dahinter ein perfides System. Jahrelang blieben die Taten unerkannt. Nicht nur Opferanwälte und Staatsanwaltschaft sind mit dem Urteil zufrieden. Auch der Verteidiger des Angeklagten Mario S. hält das Strafmaß für vertretbar.
Ich habe das mit dem Mandanten soeben nach der Verhandlung breit erörtert und wir sind zu dem Ergebnis gelangt, dass wir das Urteil akzeptieren, sprich keine Revision.
Ob sich auch der zweite Verurteilte gegen eine Revision ausspricht, soll in der kommenden Woche entschieden werden. Kein Bestandteil dieses Prozesses ist, warum über einen längeren Zeitraum Hinweise auf Missbrauch nicht weitergegeben wurden und Beweismittel abhanden kommen konnten. Hier laufen weitere Ermittlungen.
Dringlich sind natürlich das mögliche Fehlverhalten bei den Jugendämtern und bei der Polizei.
Auch nach dem heutigen Urteil ist der Fall Lüchte noch lange nicht abgeschlossen.
Entlang der US-Ostküste richtet Hurricane Dorian weiter Schäden an. Er war vor South Carolina zwischenzeitlich auf Kategorie 3 hochgestuft worden. Auf dem Weg Richtung Norden legte sich der Sturm zuletzt wieder etwas. Auf den Bahamas ist die Zahl der Toten inzwischen auf 20 gestiegen. Rund 70.000 Menschen benötigen Hilfe. Ganze Landstriche wurden durch Windgeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde zerstört und schwer zugänglich. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 6. September.
Die Mitte profitiert morgen von einem Hoch. Für feuchtes Wetter am Wochenende sorgt das Tief, das nach Südnorwegen zieht. An der Nordsee fallen in der Nacht Schauer. Im Südosten regnet es in der Nacht und auch am Tag gebietsweise etwas. Im Nordwesten werden die Wolken im Laufe des Tages dichter, Schauer und einzelne kurze Gewitter folgen. In der Mitte häufig Sonne und es bleibt trocken. In der Nacht muss stellenweise mit Bodenfrost gerechnet werden. Am Tag 13 Grad am Alpenrand, 22 Grad am Oberrhein. Am Samstag insgesamt wechselhaftes Wetter, im Nordwesten ist es etwas freundlicher. Ähnlich der Sonntag, im Südosten regnet es längere Zeit. Am Montag ist es teils freundlich, teils stark bewölkt, stellenweise Schauer.
Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Wie zufrieden sind die Deutschen mit der Bundesregierung? Neueste Zahlen im ARD-Deutschland-Trend. Und als 15-Jährige zum IS, wie ein Vater aus Sachsen-Anhalt um seine Tochter kämpft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.